Was können wir von Smyrna lernen? Da wäre es natürlich sicher mal spannend zu wissen, wer oder was ist Smyrna? Ist es vielleicht ein Fremdwort? Ein Fremdwort, was die Bedeutung hat von vielleicht Schmieröl? Oder ist es vielleicht ein Fremdwort, ein ganz seltener Ausdruck für Samaria? Könnte ja auch sein. Oder ist es vielleicht eine Stadt? Oder der Name eines Märtyrers? Natürlich könnte es auch sein, ein Name von einem Tier. Oder der Name einer Frau aus der Bibel. In der Bibel gibt es ja auch immer wieder so komische Namen. Was denken Sie? Wenn Sie auf Stadt getippt haben, dann liegen Sie richtig. Das ist der Name einer Stadt, die liegt in der Türkei. Der Name ist jetzt heute Izmir. Es ist die drittgrößte Stadt von der Türkei. Und früher, im Römischen Reich, hieß die Stadt eben Smyrna. Das ist da, wo dieser rote Pfeil hin zeigt. Da liegt diese Stadt Smyrna. Es ist also ganz in der Nähe von Ephesus, so ein bisschen nördlich. Und Smyrna, das ist eine Handelsstadt, eine Hafenstadt. Also es ist schon damals, war sie recht groß, bekannt und natürlich auch reich. Und wenn so eine Hafenstadt ist, dann kann man sich auch gut vorstellen, da kommen viele Leute und aus vielen Kulturen zusammen, um dort ihre Geschäfte zu machen, als da sind auch viele Kulturen vertreten. Die Stadt war Rom sehr zugewandt. Also die Leute dort haben sich schön daran ausgerichtet, was Rom gesagt hat. Und die Stadt, die wird in der Bibel erwähnt. Und zwar in der Offenbarung von Johannes. Ich finde es spannend, dass Johannes die Offenbarung geschrieben hat, und zwar hier auf der Insel Patmos, als er in der Verbannung war. Er war also eigentlich in der Nähe von Smyrna, von Ephesus und von all diesen anderen Städten und doch durchs Meer getrennt. Smyrna wird aber nur ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Und zwar im Text von Offenbarung 2,8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wieso ließ jetzt eigentlich Christus ausgerechnet an die Stadt Smyrna schreiben? Es ist so, Christus, er sorgt sich um die Christen. Er sorgt sich um seine Gemeinde. Und das wollte er halt zeigen. Und darum ließ er auch an die Gemeinde in Smyrna schreiben. Denn Christus, er kennt unsere Bedrängnisse. Er kennt sie sogar noch, bevor wir überhaupt davon wissen, bevor wir etwas erahnen, weiß er es schon. Denn er selber, er hat alles durchlitten. Er ist das Alpha und das Omega, also der Anfang und das Ende. Und er weiß, wovon er spricht. Er ist versucht worden, versucht bis hin zum Tod. Er, der bei Gott war, er ist auf die Erde gekommen, um uns alle zu suchen, um uns zu Gott zurückzuführen. Er ist für uns gestorben, um den Weg zu Gott wieder zu ebnen, um ihn zu öffnen, endgültig zu öffnen. Und er hat die Forderung nach einem sündlosen Leben hat er erfüllt. Also man kann sagen, er war der Letzte, an dem diese Forderung gestellt wurde. Du musst ein sündloses Leben liefern. denn er hat dafür bezahlt, beziehungsweise diese Forderung erfüllt. Und er ist der Erste, der das neue Leben bekommen hat. Denn er wurde von Gott auferweckt. Er ist nun wieder lebendig. Und deswegen, weil all diese Sachen schon durchlitten hat, weiß er auch um unsere Bedrängnisse, um alle unsere Bedrängnisse. Denn er hat sie erlitten und durchlitten. Christus kannte die Bedrängnisse von Smyrna. Er nennt Armut, Lästerung und Verfolgung. Wieso jetzt eigentlich ausgerechnet diese drei Sachen und nicht irgendwelche anderen Sachen? Weil die haben sicher auch noch andere Sorgen gehabt. Ich denke, es ist aus dem Grund, weil Smyrna eben ja eine reiche Stadt ist und halt eben diese große Kulturdurchmischung hat. Und gerade in dieser Kulturdurchmischung besteht diese große Gefahr für die Gemeinde von Smyrna oder bestand. Denn die Länder aus dem Orient, die waren sich eher gewöhnt, all diese Leute von dort, dass da man den König oder den Kaiser verehren musste, ihn so als Gottheit ansehen musste. Und für die Leute, die das gemacht haben, da war es dann auch klar, also alle anderen, die das ablehnen, die sind komisch. Kann man denen trauen? Kann man mit denen Geschäfte machen? Die sind doch irgendwie so suspekt. Und schon ist die Bedrängnis da. Dann heißt es dann auch schnell auch die Lästerung, die dann kommt, dass man sagt oder gesichert dann heißt, siehst du da diese Christen? Also mit denen, da hält man sich besser fern von. Und wenn man das so weiterspinnt, merkt man, das kann in die Armut hineinführen. Zusätzlich ist es ja oft so, dass Menschen, denen es nicht gut geht, die finden viel leichter oder schneller zu Jesus. Die kehren eher um zu ihm und lassen Jesus in ihr Leben hinein. Und ich denke auch, die Armen wurden sicher von der Gemeinde von Smyrna unterstützt. Die Gemeinde, die Christen, die konnten nicht wegschauen und sagen, ach, was die anderen Mitmenschen, was die angeht, das interessiert uns nicht. Sondern die haben geholfen. Die haben auch Güter hingegeben. Also kann da eine Armut bestehen. Die Gemeinde muss dann auch Verfolgung erleiden. So gibt es die Geschichte von Bischof Polycarp. Er war der Bischof von Smyrna. Und er hat den Märtyrertod erlitten im Jahr 155 nach Christus. Da, wo so die anfangende Christenverfolgung so richtig eingesetzt hat. Weil da der Kaiserkult so richtig durchgeführt wurde, was man den Kaiser von Rom als Gott anbeten musste. Und da hat es den Konsul gegeben von Smyrna, der hat den Polycarp bedroht und ihn aufgefordert, schau mal doch dein hohes Alter an. Du hast schon so viele Jahre erlebt. Bedenke dein hohes Alter. Sag doch von Christus ab. Und wenn du das machst, wenn du Christus verleugnest, dann schenke ich dir dein Leben. Die Antwort war von Polycarp, ich habe 86 Jahre Christus gedient. Und er hat mir während dieser Zeit immer nur Gutes getan. Wie also soll ich ihn verleugnen? Und dann ist er den Feuertod gestorben. Das hat Christus gewusst. Gewusst schon im Voraus. Weil als Johannes diesen Text geschrieben hat, das war im Jahr 90 nach Christus. Und Polycarp ist dann so 65 Jahre später gestorben. Und so weiß auch Christus von unseren Nöten. Er weiß um die Sorgen, die wir haben in unserer Gemeinde. Und er sorgt sich auch für unsere Gemeinde. Er weiß um die Geldsorgen, die wir haben, wo wir schauen müssen, wie wir alles immer wieder bezahlen können, Schulden abbauen können. Er weiß um das Durchschnittsalter in der Gemeinde, dass junge Personen oder jüngere Personen nicht so viele da sind. Und dass bei den älteren Menschen die Kräfte immer wie weniger werden. Das weiß er. Er weiß auch um unsere Existenzsorgen, dass man sich vielleicht fragt, wie geht es weiter und geht es überhaupt weiter? Dann, wenn wir nicht wissen, wie. Das alles weiß Christus. Und er stellt all diese Bedrängnisse, diese Nöte, dann ins richtige Licht. Er stellt die Beurteilung der Nöte richtig. Damals, bei Smyrna, zeigt er auf. Ihr habt vielleicht Angst oder ihr werdet Angst haben, aber ihr müsst nicht resignieren. Denn er, Christus, er weiß es und er hilft. Und so fordert er auf, öffnet die Augen. Seht, wie er, Christus, das Ganze denn sieht. Sie sollten es also damals mit seinen Augen sehen. Und so stellt er dann die Frage, arm sein? Nein, ihr seid doch reich. Eventuell seid ihr nicht so reich ausgestattet mit Geld, Ansehen, Einfluss. Aber ihr seid reich, reich an Gnade, reich an der Liebe am Wort Gottes, reich am Gottvertrauen, reich an der Liebe für andere Menschen und besonders auch für Menschen, die noch nicht an Gott glauben. Und reich an Beziehungen unter Christen, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und weiterhelfen kann. Und deswegen sagt Christus den Christen in Smyrna, nein, ihr seid nicht arm, ihr seid reich. Ihr habt den Schatz im Himmel. Ein Schatz, der immer wieder gesucht wird. Es gibt da die Geschichte vom Kaiser Valerian, der den Bischof von Rom festsetzen ließ, weil er es auf den Kirchenschatz abgesehen hat. Und er hat dann einen Diakon, also einen Kirchendiener, aufgefordert, ihm diesen Kirchenschatz auszuhändigen. Der Diakon hat sich dann 3 Tage Bedenkzeit ausbedungen und hat dann Christen versammelt, meistens waren es dann kranke oder arme Christen, die nichts hatten. Die hat er alle in die Vorhalle vom Kaiser dort zusammengebracht. Und dann hat er zu Valerian gesagt, schau mal, die Vorhalle, deine Vorhalle ist voll goldener Gefäße. Das ist der wahre Schatz der Kirche. Das ist der wahre Schatz der Christen. Und das hat auch Christus aufgezeigt. Es geht um diesen Schatz, um den Schatz im Himmel. Und wenn man das weiß, dass es um diese Sichtweise geht, um diesen Schatz im Himmel, so kann man dann auch die Lästerungen ertragen. Die Lästerungen, die dann auch die Christen in Smyrna erleiden mussten. Sie durften wissen, all diese Lästerungen, die kommen nicht von Gott. Auch die Verfolgung, die kommen wird, die kann dann ertragen werden. Wenn man weiß, Christus steht an der Seite und hilft uns, er beschränkt die Verfolgung und die Bedrängnisse. Er beschränkt die Zeit und schaut, dass die Versuchung nicht über unsere Kräfte, nicht über alle Maßen geht. So schaute Christus zu der Gemeinde in Smyrna. Und was würde er zu uns sagen? Beziehungsweise, was können wir von Smyrna lernen? Auch wir sind in Nöten. Denn Christus, das ist nicht eine Garantie dafür, dass man ein Leben hat ohne Not. Aber wir dürfen diese Not durch die Sichtweise oder die Brille von Jesus betrachten und sie auch so bewerten. Sollen wir also vor der Not resignieren, aufgeben, sagen, nee, das geht nicht mehr? Oder in Hektik verfallen und denken, so und jetzt müssen wir unbedingt etwas erzwingen? Nein, denn eigentlich, was gut wäre, wäre die Augen zu öffnen, unsere Augen zu öffnen und zu schauen, was macht denn eigentlich Gott? Wie ist er am Wirken? Wie und wo macht er Dinge möglich? Denn oft wirkt er in ganz Kleinen, in Dingen, die man sehr schnell übersehen kann. Er macht kleine Schritte, Und so ist es eigentlich so, wir dürfen Riesiges von Gott erwarten und ihn auch um das beten und uns dann am allerkleinsten ganz fest freuen. Denn Gott, er macht es ebenso. Er stellt an uns ganz große Erforderungen oder Erwartungen und freut sich ab jedem kleinsten Schritt, den wir auf seinem Weg tun, den wir in Richtung von ihm tun. Aber natürlich sollen wir nicht nur schauen, sondern eben auch Schritte tun. Es braucht beides, dass wir sehen, wie Gott handelt, was er macht, wie Gott am Wirken ist, damit wir nicht mutlos werden. Damit wir auch sehen, welche Sachen er ändert und uns dann auch einsetzen, dass das Wirken von Gott auf fruchtbaren Boden fällt. Beziehungsweise, dass Gott uns auch dafür einsetzen kann, dass seine Saat aufgehen kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Veränderungen, die Gott einleitet, dass wir die zulassen, dass wir sie vielleicht sogar fördern und uns auch darauf einlassen. Also andersrum gesagt, dass wir uns auch selber ändern. Dass wir uns auf die Sichtweise von Gott, wie Gott uns haben möchte, wie Gott uns sieht, dass wir darauf uns einlassen. Dass wir halt eben wirklich das große Ganze sehen. Das, was Jesus Christus darauf hinweist. Das Himmelreich, das große Reich von ihm. Und so kommt dann auch von Christus an uns, wie auch an die Christen von Smyrna, eine Aufforderung und ein Zuspruch. Er fordert uns Christen, uns alle Christen auf, bleibt mir treu. Bleibt mir treu bis in den Tod. Das hat für mich so eine Art, oder klingt für mich wie ein Eheversprechen, wo man sich dem Partner verspricht, dass man sich lieben und ehren will, bis dass der Tod einem scheidet. Und ich denke, es hat da auch sowas. Es ist von Christus gewollt, dass Christus uns dazu auffordert. Denn Christus, er will ja mit uns eine Beziehung eingehen. Er will uns die Hand reichen für eine Beziehung mit ihm. Er will das tun. Und so sagt er, bleib mir treu. Denn er, Christus, er ist treu. Und dann macht Christus auch ein Versprechen. Er sagt, ich will dir das krönende Leben geben. Das Leben, wo eben Christus der Erste ist. Das Leben, was ewig ist. Das, was er erhalten hat von Gott. Das Leben, wo kein Tod man mehr zu fürchten braucht. Und Christus verspricht es uns, wie er es auch den Christen in Smyrna versprochen hat. Und er hat es eigentlich durch die Christen in Smyrna allen versprochen. Allen, die ihm treu sind und ihm auch treu bleiben. Denen allen gibt er das ewige Leben. Amen.